Jacobin.
Radwege in Peru sind nicht das Problem. Christian Lindner will nicht mehr jeden Radweg in Peru finanzieren und markiert damit einen neuen Tiefpunkt der entwicklungspolitischen Debatte. Die Wahrheit ist, die reichen Länder blockieren Schritte, die Entwicklungshilfe langfristig überflüssig machen würden. Von Patrick Kaczmarczyk.
Bevor die neue Episode startet, vielen Dank für die vielen Spenden, die wir in den letzten Tagen von euch bekommen haben. Jede regelmäßige Spende hilft und ermöglicht uns, solch kostenlose Formate wie diesen Podcast dauerhaft zu produzieren. In diesem Sinne, danke. Spende auch du gerne über jacobin.de/podcast.
Die Entwicklungshilfe steht derzeit im Kreuzfeuer der Kürzungsdebatte. Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht erhebliches Sparpotenzial. Man könne nicht mehr jeden Radweg in Peru finanzieren. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze wehrt sich gegen Kürzungen in ihrem Ressort. Deutschland profitiere von Weltoffenheit und Exporten. Entwicklungshilfe sei kein nice to have, sondern essentiell. Die Debatte offenbart das fragwürdige Diskursniveau der Entwicklungspolitik. Auf der einen Seite dienen Einzelbeispiele mit Kleinstbeträgen als Beweis für die allgemeine Verschwendung von Entwicklungsgeldern. Auf der anderen Seite muss die Exportrelevanz als Gegenargument herhalten, wenngleich der Exporteffekt der Entwicklungshilfe bei null liegen dürfte. Der Löwenanteil, 70% der deutschen Exporte, geht in die entwickelten Staaten, weitere 7% nach China, wo die klassische Entwicklungshilfe 2009 beendet wurde, und weitere 13% in die Schwellenländer Osteuropas. Zudem sollte man bedenken, dass der Sinn von Entwicklungshilfe nicht darin bestehen sollte, dass am Ende deutsche Produkte gekauft werden. Entwicklungshilfe anders bewerten. Die Bewertung des Umfangs und der Angemessenheit der Entwicklungshilfe braucht andere Kriterien. Es gibt internationale Vereinbarungen, an die sich jedes Land zu halten hat, wenn es auf globaler Ebene glaubwürdig seine Interessen vertreten möchte. Als Untergrenze für die Entwicklungshilfe gilt ein Mindestbeitrag von 0,7% des Bruttonationaleinkommens, BNE. Dieses Ziel haben sich die reichen Industriestaaten im Jahr 1970 gesetzt. Mindestens einmal erreicht wurde dieses Ziel bisher nur von 15 Ländern. Deutschland gehört zu diesem Kreis, allerdings nur dank eines Sondereffekts. Der Bundesregierung gelang es 2016 zum ersten Mal, die 0,7%-Marke zu knacken, weil die Ausgaben für die hiesige Versorgung von Flüchtlingen, die sich in den ersten 12 Monaten auf die Entwicklungshilfe anrechnen lassen, die Gesamtausgaben von zuvor 0,3 bis 0,4% des BNE auf 0,7% ansteigen ließen. Wohlgemerkt, es fließt dabei kein Cent vom globalen Norden in den globalen Süden. Vielmehr profitieren in Deutschland Einzelhändler und Vermieter vom staatlich finanzierten Konsum. Dieser Effekt spielte auch in den letzten Jahren eine wesentliche Rolle bei der Erreichung des 0,7%-Ziels. Zuletzt entfielen 2023 insgesamt 20% der als Entwicklungshilfe deklarierten Leistungen auf die Versorgung von Flüchtlingen. Ohne diese Zahlungen hätte die Quote für Entwicklungshilfe bei 0,64% des BNE gelegen. Kredite als Hilfe deklariert. Ein weiterer Irrtum in der Debatte ist, dass wir gleichsam als barmherzige Samariter mit unseren Steuergeldern Projekte wie eben beispielsweise Radwege in Peru finanzieren. Auch das ist gerade in Ländern mittleren Einkommens, die oft als Beispiele für unnötige Ausgaben herhalten, China, Peru, nicht der Fall. Hier findet Entwicklungshilfe vor allem über die Kreditvergabe statt. Im Fall der Radwege in Peru beliefen sich die Zuschüsse auf lediglich 44 Millionen Euro, die Kreditsumme hingegen auf 155 Millionen. Können die Kredite nicht zurückgezahlt werden, wird der anschließende Schuldenerlass ebenfalls als Entwicklungshilfe verbucht. Auf globaler Ebene zeigt sich grundsätzlich der Trend, dass der Anteil der Kredite an der Entwicklungshilfe zunimmt. Im Gegenzug gehen die nicht rückzahlbaren Zuschüsse zurück und waren mit einem Anteil von 63% im Jahr 2022 so niedrig wie noch nie in den letzten beiden Jahrzehnten. Durch veränderte Regelungen bei der Verbuchung von Entwicklungshilfe wird eine solche Tendenz stark angereizt. Seit 2018 kann ein bestimmter Anteil der Kredite, das sogenannte Grant-Äquivalent, auf die Entwicklungshilfe angerechnet werden. Die Idee dahinter ist, dass der vom Gläubiger subventionierte Anteil des Kredits als Leistung verbucht wird. Zur Berechnung des Grant-Äquivalents werden Diskontsätze angenommen, die reflektieren sollen, wie hoch das mit der Kreditvergabe einhergehende Risiko ist. Die Diskontsätze hängen wiederum von dem ab, was ein hypothetischer, risikofreier Zinssatz wäre. Liegt der Zins des Kredits unter diesem hypothetischen Wert, so geht die Differenz als Zuschussäquivalent in die Entwicklungshilfe ein. Das erscheint einleuchtend. Wenn sich ein Land zum Beispiel nur zu 5% Zinsen Kredite am Markt besorgen kann, so ist ein Kredit von 2% Zinsen eine nennenswerte Hilfe. Das Problem? Die Industriestaaten schrauben die angenommenen Risiken systematisch in die Höhe, um den Wert ihrer Entwicklungshilfe schönzurechnen. So wurden beispielsweise Kredite an China mit 3% Zinsen mit einem hypothetischen Zinsniveau verglichen, das bei 6% lag. Und das in einer Zeit, in der China problemlos am Markt zu 3% Zinsen Kredite bekam. Die Differenz zwischen den hypothetischen 6% und den gewährten 3% Zinsen wurde als Entwicklungshilfe verbucht, obwohl die Gläubiger keine finanziellen Abstriche machen oder übermäßige Risiken eingehen mussten. Empirische Untersuchungen zeigen, dass auf diese Weise der Wert der Grant-Äquivalenz auf mehr als das Doppelte aufgebläht wird. Diese inflationierte Verbuchung der Kreditvergabe ist vor allem für Länder mit relativ hohen Kreditanteilen der Entwicklungshilfe relevant. Dazu gehören vor allem Japan 55%, aber auch Südkorea 35%, Frankreich 23% und Deutschland 14%. Ein erheblicher Anteil der deutschen Entwicklungshilfe, 2021 rund 43%, entfällt auf Beiträge für multilaterale Institutionen wie etwa die Vereinten Nationen. Diese Zahlungen sind überwiegend zweckgebunden. Die Geberländer können bestimmen, was mit dem Geld geschieht. Entwicklungshilfe wird also nicht beliebig in die Welt hinausgeblasen. Im Kontext der Vereinten Nationen und humanitärer Verantwortung hat ein erheblicher Teil der Zahlungen zwingende Begründungen, wie beispielsweise die Unterstützung kriegsgebeutelter Länder. Blockierte Reformen. Um am großen Rad zu drehen und systemische Reformen in Gang zu setzen, die es den armen Ländern ermöglichen würden, zu günstigen und stabilen Bedingungen an Kapital zu kommen und auf diese Weise Entwicklungshilfe überflüssig zu machen, fehlt es an politischem Willen. Reformvorschläge, die in eine solche Richtung gehen könnten, werden systematisch von den reichen Industriestaaten blockiert. Auch in Fragen von ausgeglicheneren Handelsbeziehungen stellen sich die Länder des globalen Nordens inklusive Deutschlands gern quer. In Sonntagsreden ist von einem Austausch auf Augenhöhe die Rede. Doch weiterhin werden gerade die Märkte afrikanischer Länder mit subventionierten Agrarprodukten des Nordens geflutet. Patente schränken die Nutzung neuer Technologien und Innovationen erheblich ein. Ausreichender Zugang zu Kapital, zu halbwegs vernünftigen Konditionen, bleibt verschlossen, während den Spekulanten Tür und Tor weiter offen gehalten werden. Und schamlos bedient man sich der Rohstoffe. Länder, die am dringendsten auf Hilfe angewiesen sind, werden alleingelassen. Dies gilt insbesondere für die sogenannten Least Developed Countries, LDCs. Sie sind de facto von den Kapitalmärkten ausgeschlossen, haben geringe fiskalische Spielräume und sind abhängig vom Export einzelner Rohstoffe. Zudem werden sie regelmäßig von Klimakatastrophen heimgesucht, denen sie nichts entgegenzusetzen haben. Die Selbstverpflichtung der reichen Staaten, jedes Jahr mindestens 0,15 bis 0,2% des BNE an Entwicklungshilfe, speziell für LDCs zu leisten, wird bislang nur zur Hälfte erfüllt. Dabei sind es gerade die LDCs, die immer noch an den Langzeitfolgen der brutalen kolonialen Ausbeutung leiden und nun zusätzlich am härtesten von der Klimakrise erfasst werden. Dürren, Fluten und Stürme sorgen für Ernteausfälle, legen die Infrastruktur lahm, sorgen für Gesundheits- und Bildungskrisen. Knappheiten und Lieferengpässe führen zu höheren Inflationsraten, worauf die Zentralbanken wiederum mit höheren Zinsen reagieren und die Wirtschaft weiter in den Abgrund treiben. So kann Entwicklung nicht funktionieren. Für diese multiplen Krisen sind wir als Industriestaaten aufgrund unserer Geschichte, unseres Gewichts bei der Gestaltung der gegenwärtigen Spielregeln des globalen Kapitalismus und unserer Lebensweise mitverantwortlich. Folglich wäre eine angemessene Entwicklungshilfe gerade für LDCs das Mindeste, was geleistet werden müsste. Es wäre weder eine Wohltat noch ein Akt der Selbstlosigkeit, sondern lediglich das absolute Minimum dessen, zu dem wir verpflichtet sind. Dieser Aufgabe nicht nachzukommen, ist eine moralische und politische Bankrotterklärung.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.